Herr Rauer, bitte.
Ja.
Versuchen Sie es einfach. Haben wir? Danke.
Das wird dann laut. Zwei kleine Kommentare und dann auch noch eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Zum einen zum DRM. Ich hatte das Glück, für Subito einige Verträge mit internationalen Verlagen zu verhandeln vor einiger Zeit, und da stehen jetzt auch neue Überlegungen gerade wieder ins Haus, und das DRM ist da eine Geschichte, die sehr intensiv momentan wieder diskutiert wird. Vor 5 Jahren etwa war jedes Verlagshaus ganz erpicht darauf, DRM in die Verträge reinzuschreiben. Mittlerweile ist man auch dort, zumindest kann man die Tendenz erkennen, dass es da auch zu Wasserzeichen hingeht. Das ist ein Prozess, der wird wahrscheinlich auch in der nächsten Verhandlungsrunde eben zur Verlängerung dieser Verträge mit Subito eine Rolle spielen und spielt es auch schon. Und da sehen wir doch eine Entwicklung weg, auch nicht nur in der Musikindustrie, sondern auch im Printbereich hin zu einem Wasserzeichen. Dann, Herr Haller, ein Punkt. Sie haben gesagt, es ist was anderes, ob man MP3 zirkulieren lässt im Internet oder ob es ein Digitalisat eines Buches ist. Natürlich, mehr Leute hören sich MP3s an, als dass sie sich mit einem Text auseinandersetzen, gerade einen wissenschaftlichen Text. Aber ich als Anwalt muss tagtäglich mit Schriftsätzen, mit Büchern, mit Kommentaren arbeiten. Und ich glaube, ich spreche da für eine, mehr als meine Profession, sondern auch für viele andere, die sich mit Texten auseinandersetzen. Die ziehen sich das dann doch gerne auf das eigene, auf den eigenen Server und drucken sich die Seiten dann mal aus, die für Sie jetzt ganz besonders wichtig sind, um sie dann halt anzumarkern, Kommentare ranzumachen. Von daher, ich sehe das schon als ein Problem, was man nicht zu kleinreden sollte, diese dann gegebenenfalls oder ganz sicher frei zirkulierenden Digitalisate werden ihren Abnehmer finden, werden genutzt werden, und von daher, das ist ein Problem. Und das freut mich, dass Sie für Google sagen, dem nehmen wir uns an. Die bitte unterschätzen Sie es nicht, weil das wird echt ein Problem werden, vielleicht nicht ganz so groß wie bei MP3 Peers, die das dann in einem Sharing-System austauschen, aber es wird ein Problem geben. Und die Frage an Sie, wir haben, was das Google Settlement in seiner derzeitigen Fassung betrifft, eine Deadline. Es geht um Bücher, die vor dem oder am 5. Januar 2009 publiziert wurden. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das Geschäftskonzept von Google sich alleine darauf beschränkt, eben bis zu diesem speziellen Datum publizierte Bücher einzustellen. Das kann meines Erachtens jetzt nur geschuldet sein, dass man eben den Rechtsstreit beenden möchte. Meine Frage an Sie, was schwebt Ihnen vor für Bücher, die nach diesem Datum publiziert worden sind? Ist das dann irgendwann die Überlegung, die anzugleichen an die Regelung, die man dann vielleicht in einem Settlement getroffen hat? Oder sagen Sie, ach, da haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht?
Also nochmal zu Ihrer ersten Bemerkung, Bücher sind keine MP3s. Die Buchsuche gibt es ja nun schon eine ganze Reihe von Jahren. Um genau zu sein, 5 Jahre, und 25.000 Verlage haben Bücher eingestellt. Und zwar häufig auch als Vollversion. Wenn es so wäre, wie Sie behaupten im Moment, dass es dort ein Problem gäbe des illegalen Downloads, dann hätte ich, glaube ich, in der Rechtsabteilung von Google davon schon gehört. Nämlich über die Verlage, die Verträge mit uns haben. Es passiert schlicht im Moment noch nicht. Ich sage nicht, dass es das nicht geben kann. Das kann es im Einzelfall schon geben, aber ich glaube nicht, dass es ein Massenphänomen wie im Bereich der MP3s wird. Und vor allen Dingen, selbst wenn, was hat man denn für eine Möglichkeit? Also auch die Musikindustrie hat trotz des illegalen MP3-Downloads mitbekommen, dass es sich im Internet auch ganz anständig leben lässt, wenn man nämlich diese Geschäftsfelder selbst besetzt und selbst Geld verdient. Und dass es irgendwo ein paar Kriminelle gibt, die kann man halt nur verfolgen, aber das kann man nicht ausschließen. Zu der anderen Bemerkung, was passiert eigentlich nach dem mit den Büchern, die nach Januar 2009 erschienen sind. Lassen Sie uns erstmal abwarten, was bei dem Settlement rauskommt. Also man kann das natürlich immer weiter in die Zukunft weiterdenken. Natürlich wird das auch getan, denn auch für Google ist es nur wirtschaftlich interessant, sich um die Bücher zu kümmern, die noch urheberrechtlichen Schutz genießen, also in den letzten Jahren erschienen sind. Das ist ganz klar mit alten Büchern. Warum sind die vergriffen? Warum sind die verwaist? Weil man damit kein Geld mehr verdienen kann. Also natürlich gibt es viele Ausnahmen, aber das ist das Gros der Bücher. Deswegen sind die vergriffen, deswegen sind die verwaist. Und selbstverständlich ist Google daran interessiert, auch in Zukunft Bücher einzuscannen. Aber ich glaube, hier setzen Sie sozusagen mehr Druck, als wir uns selbst machen, denn wir sind erstmal ausreichend mit diesem Thema beschäftigt und dann werden wir weitersehen.
Okay, letzte Runde. Ich habe eben tatsächlich schon drei Wortmeldungen noch gesehen. Ich glaube, das eine war Ilja und dann Katrin Passig, wenn ich das richtig sehe. Und war da noch jemand? Na gut, umso besser, dann belassen wir es dabei. Bitte.
Ja, das ist jetzt nicht meine Frage. Ich reiche die quasi nur durch. Bei Twitter wurde Einspruch erhoben gegen Frau Begas Aussage mit dem Remote-Zugang zu den digitalen, also den digitalisierten Büchern. Sie haben das ja inzwischen auch selbst noch ein bisschen korrigiert, aber es scheint so zu sein, ich habe auf der Website nochmal nachgeguckt, dass nur die Angehörigen der Uni Hamburg überhaupt auf irgendwas davon zugreifen können und als angemeldeter Nutzer der Bibliothek, wenn man kein Uni-Angehöriger ist, dann funktioniert es eben nicht. Wenn das so stimmt, dann wäre meine Frage, wie genau, woraus genau bestehen diese 9 Millionen Online-Nutzer, von denen vorhin die Rede war?
Frau Beger, bitte.
Also erstens ist es richtig, dass Sie registriert sein müssen in Hamburg. Das sind die Lizenzbedingungen, die, wenn Sie auf den Button elektronische Medien gehen, haben Sie da im Prinzip ja, alles, was zugänglich sein soll, wirklich weltweit, wenn Sie aber registriert sind. Also Sie müssen sich
an der Uni, auf der Website steht nur Universitätsangehörige, auf Ihrer Website.
Ja, richtig. Und wenn Sie aber in Hamburg studieren und sich anmelden bei uns, können Sie auf Hawaii selbstverständlich die Medien genauso lesen, als wenn Sie sich in Hamburg befinden.
Und das sind 9 Millionen Studenten, die Sie da haben?
Besucher.
Das sind jetzt die, die online in den Katalogen recherchieren dann?
Nein, das sind nicht nur, sondern das sind welche, die elektronische Dissertationen sich runterholen, die also die kann man ausleihen. Wir haben ganz viel E-Books, die Sie ausleihen können, was hier gerade angeboten wird. Wir haben Datenbanken, selbst digitalisiertes, was aber noch urheberrechtlich geschützt ist.
Das steht dann aber nicht auf der Website, wenn es sich so verhält. Also Sie können vielleicht 9 Millionen Zugriffe von Universitätsangehörigen aus Hawaii?
Nee, nicht aus Hawaii. Aber vielleicht mache ich das anschließend, damit wir jetzt hier das nicht sprengen. Ist ja denn, alle haben ein Interesse daran, dass ich das nochmal detailliert darstelle.
Ja, in Ordnung, ja? Das halte ich für einen guten Vorschlag. Dann kann man es ja wirklich auch, also es gibt ja auch eine Dokumentation und dann wird die Antwort da auch nachzulesen sein, hoffe ich mal, dass wir das so hinbekommen.
Darf ich aber eine Sache noch sagen, weil das können Sie jetzt sofort hier aufrufen. Wir unterhalten einen Open Access Verlag. Die Staats- und Universitätsbibliothek ist sehr aktiv in der Open Access Bewegung. Den finden Sie auch auf der Webseite. Und hier ist eine Aussage, die vielleicht auch noch mal von großem Interesse ist, so also hier für unsere Runde. Und zwar, dieser Verlag ist durchaus wie ein kommerzieller Verlag tätig, rein von der Qualität. Es gibt einen Lektor. Man kann es nur, dass man nur das Geld mitbringen muss, damit es unmittelbar erscheinen kann. In der Regel sind es die Hochschulen selber oder Institutionen, die das Geld uns dafür geben. Alles, was Open Access erscheint, das muss also originär als erstes Open Access ins Netz, wird anschließend, wenn gewünscht, gedruckt verkauft. Und die Auflagen verkaufen sich als Bücher. Also ich kann eigentlich nur die Auffassungen, die hier vorgetragen wurden, noch einmal aus der Praxis unterstützen. Schauen Sie da rein, da ist alles zugänglich.
So, bitte, Ilja.
Ja, ich wollte noch mal ein bisschen auf das Hauptthema zurückkommen dieser Tagung heute, das ja lautet Enteignung oder Infotopia. Und ich glaube, es ist ja auch klar geworden inzwischen, dass wir im Grunde genommen ein bisschen so einen Konflikt haben zwischen öffentlichem Interesse einerseits und privatwirtschaftlichen Interessen andererseits. Nun mag man beides, und das ist auch meine Überzeugung, beides in gewisser Weise für legitim halten. Die Frage ist, wie findet dieser Ausgleich statt und wo findet er statt? Und es ist jetzt immer so ein bisschen so rübergekommen, dass das, was Google tut oder Google vorhat, im Prinzip ja, für alle einen großen Nutzen bringt, aber leider die Interessen der Rechteinhaber beeinträchtigt. Nun ist es ja so, dass nicht nur Google in der Lage wäre, diesen Nutzen für die Gemeinschaft zu erbringen, sondern die Gemeinschaft kann sich diesen Nutzen auch selber besorgen. Und das ist das, was der Gesetzgeber ja seit Jahren macht im Urheberrecht. Es gibt ja im Urheberrecht die sogenannten Schrankenregelungen. Das heißt, das Recht des Urhebers, das er im Grunde genommen hat, exklusiv über sein Werk zu verfügen, wird in bestimmten Punkten eingeschränkt, zugunsten des Allgemeinwohls sozusagen. Das bekannteste Beispiel dafür ist wohl die Privatkopie. Jeder darf sich ein Werk kopieren zum privaten Gebrauch. Man könnte diese Schranken ja auch weiter ausbauen, statt darauf zu warten, dass Google es tut. Man stellt aber fest in der Gesetzgebung in den letzten Jahren eher eine gegenteilige Tendenz. Ne? Ich nenne jetzt nochmal ein Beispiel, weil vorhin schon Subito angesprochen wurde. Es kam irgendwann ja die Frage auf, dürfen Bibliotheken jetzt Aufsätze auch digital als Kopien verschicken? Dann ist gesagt worden, ja, also per Post und per Fax dürft ihr weiter Kopien verschicken, aber digital nur noch in Ausnahmen an Wissenschaftler oder ich glaube auch für den Privatbereich, aber ansonsten irgendwie nicht, weil die Interessen der Urheber zu sehr beeinträchtigt sind. Kaum war das durch quasi, gab es eine privatwirtschaftliche Regelung. Also hat Subito, der Verein, der das organisiert, mit ganz vielen Verlagen Lizenzabkommen geschlossen, um eben das, was eigentlich urheberrechtlich nicht gehen sollte, doch zu ermöglichen. Dasselbe hat man bei den Schulbüchern. Es ist ja seit einiger Zeit verboten, Kopien für den Unterrichtsgebrauch aus Schulbüchern zu machen. Es gab sehr schnell danach eine Lizenzlösung privatwirtschaftlich der Verlage mit den Kultusministerien über die VG Wort, um das eben doch möglich zu machen. Ich frage mich, warum es eigentlich, wenn es diesen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass es gut ist und dass es nützlich ist, dass Wissen zugänglich und verfügbar ist, warum es dann so wenig Initiative gibt, Schranken auszudehnen zugunsten der Allgemeinheit?
Gut, ich will das gerne an alle vier Podiumsteilnehmer hier nochmal weitergeben, wobei natürlich im Moment ein bisschen die Schwierigkeit ist, dass die Frage sich eigentlich an den Gesetzgeber richtet. Das ist zumindest mein Verständnis davon. Aber trotzdem, möchte jemand von Ihnen dazu Stellung nehmen? Möchte jemand darauf antworten? Frau Beger, bitte.
Sie sprechen mir völlig aus dem Herzen. Ich glaube, dass wir den Gesetzgeber, auch wenn er im Moment jetzt gerade keinen Minister oder keine Ministerin aktuell hat und wir noch ein bisschen warten müssen, diese Diskussion ist schon sehr lange und die Tendenz, die Sie beschreiben, das ist eine Tendenz, die, glaube ich, auch Herr Rainer Kuhlen vorhin angesprochen hat, dass Ausnahmen im Allgemeininteresse immer herzloser gemacht werden, sodass, um überhaupt eine Anwendung, eine plausible Anwendung in die Tat umzusetzen, wir Lizenzverträge noch draufsetzen müssen. Das ist eine ganz eindeutige Tendenz, die wir auch bei allem, ob es jetzt um verwaiste Werke oder vergriffene Werke geht, das heißt, das Modell, wie kann ich am besten mitverdienen, wie kann ich am besten verhindern, dass es für Überverwertungsgesellschaften einheitliche Tarife gibt, die ist seit ein paar Jahren schon auf der Tagesordnung. Und da müssen wir gemeinsam ansetzen. Und deshalb bin ich auch Google sehr dankbar, weil Google hier etwas in Bewegung gebracht hat, was genau diese Frage wieder hier in Deutschland auf die Tagesordnung bringt. Und da sind wir alle gefordert, so wie der Minister oder die Ministerin nicht da sind, wieder da sind, Entschuldigung.
Das war eine Folge. Oder vielleicht in ihrer Abwesenheit. Vielleicht kann man ja die drei Wochen nutzen oder die vier Wochen und kann schnell was regeln.
Ja, ich würde da gerne auch ins selbe Horn tuten, das ist natürlich total vernünftig. Letztlich reden wir hier jetzt aber auch wieder über die Zukunft und das ist ein Lernprozess. Der ist leider sehr langwierig und vor allem an der Stelle langwierig, wo die viel zitierten Internet-Ausdrucker sitzen, nämlich die Leute, die überhaupt keine Kompetenz mit dem Internet und mit diesem Medium dieser digitalen Inhalte haben und die das eben auch langsam erst lernen müssen. Nicht zuletzt ist es aber natürlich dem Urheber, dem eigentlichen Rechteinhaber vorbehalten, seine Rechte selbst einzuschränken, zu sagen, nö, ich habe da nichts dagegen, wenn die Privatkopie sich jetzt nicht nur auf 5, sondern sagen wir auf 200 Leute einschränkt. Oder ich habe nichts dagegen, ich hatte es vorhin zitiert, wenn das Verbot des Kopierens sich nur auf ein paar Wochen oder ein paar Monate beschränkt. Und an der Stelle, glaube ich, wird viel passieren in der Zukunft, einfach weil ein ganz neuer Markt entsteht, gerade auch für Dokumente, die eben nicht so aufgebläht sind. Wir haben es im Podium vorher gehört, wo ist eigentlich die Evidenzmaschine, wo ist denn der Redundanzfilter? Viele Dokumente, Bücher sind aufgebläht um das 3- bis 4-fache, nur damit man 500 Seiten Schinken für 79 Euro verkaufen kann. Der Content ist 50 Seiten dick und wäre am besten für 5,90 Euro zu verkaufen. Und das ist jeder User da draußen auch bereit zu bezahlen. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist ein anderes, nämlich dass Druck, Transport, Schwund, Überproduktion, Verlagsorganisation und all diese Dinge ein immenser logistischer Aufwand ist, der am Ende Geld kostet, aber das kommt ja beim Autor am Ende des Tages nicht an. Wir werden hier völlig neue Geschäftsmodelle sehen, in nicht mehr allzu langer Zeit. Wir arbeiten dran, genau daran, dass wir mit den Verlagen und mit dem Buchhandel zusammen, und das ist eben der wichtige Punkt, dass man sich da auch verändern und öffnen muss, auch in klassischen Architekturen von Geschäftsmodellen, dass wir da was verändern, indem der Autor eben, der eigentliche Rechteinhaber, sehr viel enger einbezogen wird, darin selbst zu entscheiden und gerne auch nachträglich und überprüfbar, belastbar selbst zu entscheiden, was er denn möchte und zu sagen, nee, nur ist gut und nur geht es mir eigentlich auch um was anderes als nur darum, jetzt noch die 5 Euro, die ich pro Monat da noch rauskriege, auch noch zu verdienen. Und ich glaube, das wird sich automatisch regeln. Das löst aber nicht die Frage der Dokumente aus der Vergangenheit, wo man die Rechteinhaber nicht mehr findet.
Ja, hallo. Mir ganz persönlich ist während dieser Jahre des Google Settlements und der ganzen Google Buchsuche einiges klar geworden. Erstens, Urheberrecht ist noch komplizierter, als ich vorher schon wusste. Das ist aber eine Binsenweisheit. Aber zweitens, die Interessen sind im Urheberrecht so schwierig zu bewerten. Das kam bei diesem Settlement wunderbar heraus. Es gibt Verlage, die das toll finden. Die haben wir heute gehört. Es gibt Verlage, die es ablehnen. Es gibt Autoren, die es toll finden. Es gibt Autoren, die es ablehnen. Es gibt alle möglichen Interessenbereiche, die man gar nicht so einfach unter einen Hut kriegen kann. Und das ist in der Tat eine ganz, ganz große Herausforderung für den Gesetzgeber jetzt im Zuge des dritten Korps, und der wird ja nun gerade begonnen, diesen Ausgleich herzustellen. Und der ist schwer herzustellen. Wie wird er üblicherweise hergestellt? Indem man Forderungen stellt, indem man seine Leute losschickt und Lobbyismus betreibt. Und es ist, glaube ich, immer so in Deutschland, dass die großen Unternehmen möglicherweise die besseren Lobbyisten haben und die einzelnen Nutzer wohl eher die schlechteren Lobbyisten haben. Also insofern, ich kann wirklich nur aufrufen, dazu sich aktiv zu beteiligen an diesem Prozess des dritten Korbes. Und ich glaube, es macht Sinn, auch in Deutschland eher sich auch als Internetnutzer, als jemand, der interessiert ist an diesem Bereich, auch einzubringen, in welcher Form auch immer. Und das sehen wir bei Google, dass es in anderen Ländern teilweise schon weiter gediehen ist. Also dort gibt es mehr Gruppierungen, die sich auch schon formiert haben, die ihre Interessen laut bekunden. Und ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, mit dem Wechsel im Justizministerium genau in dieses Horn zu stoßen.
Herr Bruch. Ja, es gibt innerhalb der neuen Bundesregierung nach meiner Einschätzung sicher wenig Hoffnung, dass sich da sehr viel mehr Handlungsspielraum auftun wird. Es gibt hier in der Tat eine starke Auseinandersetzung zwischen Vertretern, die der Meinung sind, dass das bisherige Urheberrecht mehr wirtschaftliche Vorteile für die BRD hat als moderne Reformen davon. Auf europäischer Ebene sieht das allerdings anders aus. Da gibt es starke Kräfte, die eher dazu bereit sind, an dem Urheberrecht etwas zu ändern. Frau Redding und Mr. McCreevy wurden heute bereits genannt. Und ganz wichtig, ich denke, erfolgreiche Unternehmen, die ihren wirtschaftlichen Erfolg eben nicht darauf bauen, mit den traditionellen restriktiven Formen des Urheberrechts zu arbeiten, die werden auch die Politiker, die heute die restriktive Schiene vertreten, dazu zwingen, umzudenken. Und insofern denke ich, dass wir auf jeden Fall einen Fortschritt sehen werden. Allerdings glaube ich auch nicht, dass der in Deutschland in den nächsten 4 Jahren gemacht wird.
Mhm.
Bevor wir uns jetzt in die parteipolitischen Tiefen begeben und anfangen zu interpretieren, wie denn die nächsten 4 Jahre aussehen werden unter einer schwarz-gelben Koalition, möchte ich das hier an der Stelle beenden. Ich bedanke mich herzlich bei den Podiumsteilnehmern, nicht nur bei denen, die jetzt hier auf dem Podium sitzen, sondern bei allen natürlich. Ich bedanke mich auch nochmal bei Herrn Rauer für die hervorragende Einführung. Frau Pakuscha ist nicht mehr da, aber natürlich auch für die Aussagen, die sie dazu getroffen hat. Ich möchte zum Schluss etwas zitieren, was ich vorgestern erst gelesen habe. Und zwar wird ja im Moment, ist ja klar, beständig dazu geschrieben zum Settlement. Und Tim Wu, witziger Name, der ist Professor an der Columbia Law School und einer der bekannteren Beobachter der digitalen Welt in den USA, der hat sich vorgestern auf die Seite von Google geschlagen, indem er einen Artikel in Slate veröffentlicht hat. Und jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Und er schreibt, dass das Besondere am Google Books Projekt sei, dass es ein System zur Lieferung von Büchern darstelle, die wenige Menschen interessieren. Wie zum Beispiel Tipps und Tricks zu Windows 95. Im Laufe der Geschichte seien solche Projekte nicht vom Markt geschaffen worden, sondern von verrückten Eroberern. Kein Buchhalter hätte die Bibliothek von Alexandria oder das Taj Mahal genehmigt. Nun ist dieses Projekt in Gefahr, denn das US Department of Justice hat sich eingeschaltet und die Einigung ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Vereinbarung kann dadurch verbessert werden, sagt Wu, aber das Justizministerium sollte sich im Klaren darüber sein, dass wenn es keine Einigung gibt, die Forscher den Schaden haben und vielleicht sogar auch die Nutzer, das schreibt Wu nicht, sondern er spricht von den Forschern, nicht Google. Es sei nicht sehr wahrscheinlich, dass jemand anderes einige Millionen Bücher scannen wird, deren Marktwert gering ist. Wenn das Justizministerium jetzt also die Daumenschrauben zu stark anziehe, werden wir uns eines Tages fragen müssen, who lost Book Search? Also im Grunde genommen, wer hat das Book Search-Projekt zerstört, wer hat es aufgegeben? Und ich erzähle Ihnen das natürlich jetzt nicht, weil ich der Ansicht bin, oder weil ich Wus Ansicht bin, sondern weil ich das als einen Denkanstoß nochmal verstehe, sich darüber klar zu werden, dass wir uns nicht den Blick trüben lassen sollten von dem Unwohlsein gegenüber einem Unternehmen, das vielen von uns zu mächtig geworden ist, sondern wir uns wirklich darüber im Klaren sein sollten, wo die Vorteile, wo die Nachteile liegen und wie man das Ganze weiter verhandeln sollte. Und insofern war das ja heute ein typischer Tag. Man kann das schließen, wie so oft solche Veranstaltungen, mit der Aussage, der Vorhang fällt und alle Fragen offen. Aber das ist ja in dem Fall auch kein Nachteil, sondern es geht zurück an den Verhandlungstisch. Ich glaube, wir sind uns alle besser darüber klar geworden, auch wenn wir wahrscheinlich mehr Fragen haben als vorher. Wir sind uns besser darüber klar geworden, wo die Konfliktlinien liegen und vielleicht auch, was wir selber uns davon erhoffen. Vom Google Book Search, das genehmigt wird, vom Google Book Search, das mit Einschränkungen genehmigt wird, vom Google Book Search, das vielleicht gar nicht zustande kommt, sondern es vielleicht eine Gemeinwohllösung gibt, die vom Gesetzgeber und von den Gesellschaften geschaffen wird. Wir wissen es nicht, aber ich finde, es war eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung heute und mir bleibt nur Ihnen zu sagen, dass Sie herzlich eingeladen sind, jetzt noch mit uns hier einen Moment zu verweilen. Es gibt noch einen kleinen Empfang. Und wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es Ihren Freunden. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, erzählen Sie es Ihren Verwandten. Vielen Dank. Applaus